Gestern Abend war die Frage danach dann zum Schluss, was sind die Quasten, die euch daran erinnern in eurem Leben, dass Gott da ist, dass Gott mitgeht, dass er es ist, der das Leben reich macht und beschenkt, dass er es ist, der ja, das Leben ordnet, die Reise des Lebens ordnet und die Mitte auch ist, auf den sich hin alles ausrichtet. Und diese Quasten bekommen manchmal dann eine ganz besondere Bedeutung im Leben, wenn wir unseren eigenen Willen im Leben durchsetzen möchten. Da kommen wir immer wieder hin, dass wir Momente kommen, wo es darum geht, dass wir unseren Willen durchsetzen. Es ist gut, wenn man sich einen Lebensplan entwickelt hat. Es ist gut, wenn man das hat, denn so ein Plan hilft, dass sich das Leben entfaltet. Kritisch wird es nur dann, wenn wir unseren Lebensplan unbedingt durchsetzen wollen, aber Gott vielleicht ein bisschen was anderes vorhat. Es ist gut, Wünsche zu haben. Es ist gut, zu erkennen, was man an Bedürfnissen hat. Und es ist völlig in Ordnung, Bedürfnisse zu haben, sie auch zu artikulieren und auch danach zu streben, dass sie erfüllt werden. Da ist nichts Böses dran. Problematisch wird es nur, wenn es zu Momenten kommt, wo ich meine Bedürfnisse und meine Wünsche vor Gottes Willen stelle. Dass mir das auf einmal wichtiger wird als das, was Gott möchte. Und das ist gut, wenn man Quasten im Leben hat, Momente im Leben hat, die mich daran erinnern, Moment mal, wer ist die Mitte des Lebens? Moment mal, wer ist denn der, der das Leben ordnet und wer weiß den Weg und wer weiß den Zeitplan, dass wir an das gute Ziel kommen, was doch Gott für uns hat? Wo sind die Quasten in deinem Leben? Gerade dann, wenn diese Momente kommen, wo ich besonders daran erinnert werden muss, was zählt jetzt wirklich? Meine Wünsche, meine Bedürfnisse, mein Plan? Wie gesagt, es ist nichts falsch an diesen Dingen. Nur wenn sie denn auf einmal gegen Gott stehen, dann ist es problematisch. Und da brauchen wir Momente, die uns daran erinnern, hey, wer ist es, der in meinem Leben hineinsprechen darf, der mir meinen Plan über den Haufen werfen darf, der vor meinen Wünschen und vor meinen Bedürfnissen steht, dem ich auch vertraue, dass er meine Bedürfnisse und meine Wünsche viel besser kennt als ich selbst und auch viel tiefer dort hineinblickt, warum die eigentlich da sind, und er als guter, liebender Fürsorger, Vater im Himmel, guter Hirte und bester Freund, vielleicht noch ein bisschen bessere Antwort drauf hat als ich in meinem Denken, in meinen Erfahrungen, in dem, was ich mir nur vorstellen kann. Und dieses Kapitel ist scheinbar irgendwie, Moment mal, warum steht das jetzt überhaupt da? Aber es sind genau die Punkte, die Gott jetzt klar macht nach diesen ersten Ereignissen, die vorher waren, dass eben diese Rebellion da war, die Rebellion dann eben auch in Kadesh-Barnea, wo das Volk dann diese Generation eben verspielt, ins gelobte Land zu kommen und eben in der Wüste bleiben muss, in der Wüste dann auch sterben muss. Sie müssen nicht zurück nach Ägypten, aber sie kommen auch nicht ins gelobte Land. Sie haben eine Wüstenexistenz. Und Gott macht dann eben in diesem Kapitel klar, es gibt Momente in deinem Leben, die dir helfen, dass das nicht passiert. Das sind diese Opfer auf der einen Seite, die Dankbarkeit ausdrücken soll, dieses Speis- und Trankopfer, da geht es um Dankbarkeit, das, was Gott einem schenkt. Dann eben aufpassen, dass Sünde sich in deinem Leben nicht festsetzt, Sünde aus Versehen gleich in Ordnung bringen, Sünde aus Vorsatz absolut zu vermeiden. Eben nicht sich bewusst gegen Gott stellen, in voller bewusster Absicht. Und dann diese Sabbat nochmal als einen Punkt, wo wir lernen, in der Beziehung zu Gott zu stehen, darauf zu vertrauen, auch die Erlebnispädagogik Gottes im Vertrauen auf ihn. Dankbar einen Tag nehmen dürfen, an dem ich nicht arbeiten muss, an dem ich mich nicht um mein Leben, um die Grundlagen der Lebensversorgung kümmern muss. Und dann eben diese Momente im Leben an einen Gebetsschal geknüpft. Ja, die Quasten der Kleider. Wo ist das in deinem Leben? Und nachdem Gott das dann mitgegeben hat, könnte man ja von ausgehen, wow, hier sind diese Momente und sie lernen und sie lernen und dann kommt Kapitel 16. Und Kapitel 16, da geht es dann um Korach. Das ist diese Geschichte, die wir möglicherweise mal, erzählt man sowas im Kindergottesdienst? Macht man sowas? Birgit nickt und sagt, ja, das kann man durchaus im Kindergottesdienst, man kann es tatsächlich im Kindergottesdienst erzählen. Und ich glaube, da habe ich es auch das erste Mal gehört. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wann ich es das erste Mal gehört habe, aber ich meine auch, das wäre im Kindergottesdienst gewesen. Weil es so eine erstaunliche Geschichte ist, dass die Erde sich einfach auftut. Und 250 Leute fallen drunter. Hört sich schon so ein bisschen an wie aus dem Film 2012. Ja. Und Korach, der Sohn Isas, Kapitel 16, des Sohn Kehats, des Sohnes Levis. Ja? Achtet da drauf. Korach, der Sohn Isas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis. Levi, aus dem Stamm, der Stammvater von Levi, von den Leviten. Ja? Aus den Leviten stammt eben Mose mit seiner Familie. Dementsprechend Aaron, eben sein Bruder, auch ein Levit, der dann herausgerufen wird, das ganze Priestergeschlecht dann aus den Aaroniten kommt. Die Kehatiter, eben diese Großfamilie, aus der Mose und Aaron kommen, die eben das Vorrecht hatten, in der Stiftshütte diese innersten Geräte zu tragen. Die hatten als Leviten das Vorrecht, sich am nächsten an Gott bewegen zu dürfen. Das war die Dienstordnung, die den Kehatiten erlaubt hat, sich um die Dinge im Heiligtum zu kümmern. Das heißt, als Levit konnten sie den nächsten Schritt zu Gott hingehen. Und davon eben dann die Korach. Dann sind ein paar, die sich noch dazu finden, Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens. Ja, Ruben war ja der Erstgeborene. Und ihr wisst, im Orient gibt es dieses Erstgeburtsrecht, dass der herausragend ist, der bekommt das doppelte Erbe und der soll auch das Erbe des Vaters, auch das geistliche Erbe tragen. Und sie kommen eben aus diesem Stamm. Die empörten sich gegen Mose, dazu 250 Männer unter den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde. Es sind wieder Leute mit Verantwortung. Es sind nicht irgendwelche dahergelaufenen, nicht wie die Ersten. Wie war das mit dem, die Unzufriedenen, die dann Pöbel genannt werden, auch von der Übersetzung her? Also nein, es waren nicht einfach nur die Unzufriedenen generell aus dem Volk, sondern es waren die Vorsteher des Volkes. Und Vorsteher hier in dem Zusammenhang, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Vorbilder, Leiter, Führer in einer besonderen Position. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr geht zu weit. Mose, Aaron, ihr nehmt euch zu viel raus. Ihr nehmt euch zu viel von dem Stück des Führungskuchens. Wie kommt es eigentlich, dass ihr die Frechheit besitzt, uns anzuführen und dass ihr immer bestimmt, wo wir hinlaufen müssen, dass ihr immer bestimmt, wo wir enden, dass ihr immer? Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist unter ihnen. Was hatte Gott gesagt? Ihr seid mein Volk. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Levitikus, Kapitel 19, steht es dezidiert drin. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das ganze Volk. Und Recht haben sie, oder? Haben Recht mit der Beschwerde. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Wir alle sollen unter Gott sein und Gott ist unser Chef. Und Mose und Aaron, warum schummelt ihr euch dazwischen? Warum nehmt ihr euch so viel raus? Natürlich haben wir das Priestertum aller Gläubigen. Natürlich hat uns Jesus Christus selbst zu Priestern und Königen, zu Priesterinnen und Königinnen gemacht. Und trotzdem sehen wir auch, indem dass wir vor geistlicher Seite her vor Gott alle Kinder sind, ohne Unterschied. Der Erstgeborene ist Jesus. Und wir sind alle seine Geschwister. Und haben vom Erbe her, von der Würde her, vom Ansehen her, vom Anrecht her, alle den gleichen Stand. Da ist keiner mehr wert wie der andere. Und trotzdem sehen wir, dass es gewisse Aufgaben gibt, mit mehr Verantwortung und mit weniger Verantwortung, diese Aufgaben auch in Ämtern zugeteilt werden. Das heißt, weil jemand ein Amt hat, ist der andere nicht weniger wert. Ja? Wenn jemand besondere Befähigungen hat, um das Amt auszuführen, ist er nicht mehr wert als derjenige, der diese besonderen Fähigkeiten nicht hat. Es wird nichts über den Stand vor Gott gesagt, von der Würde her, vom Kindsein her, von der Beziehung zu Gott. Aber in den Aufgaben, in den Funktionen gibt es Unterschiede. Und das sehen wir bis ins Neue Testament hinein, dass das beibehalten worden ist. Der Petrus hat sich herauskristallisiert als der, der die Jünger dann angeführt hat, nachdem Jesus die Himmelfahrt hatte. Und auch der Paulus spricht davon, wir haben gute Ordnung in den Gemeinden, wir haben Bischöfe, wir haben dort auch Diakone und wir haben die guten Ordnungen, das sind Dienstordnungen, um dem Ganzen, was Gemeinde heißt und Gemeinschaft heißt, einen guten Rahmen zu geben. Und in diesem guten Rahmen gibt es diese Ordnung, auch die Ordnung, wo jemand etwas sagen darf und verfügen darf und dafür dann auch die Verantwortung vor Gott trägt. Und was hier passiert ist, dass die Korachiter, die Söhne Korachs, die eigentlich schon so eine besondere Bestellung auch unter den Leviten hatten. Als Leviten hatten sie schon ein besonderes Amt. Und dann unter den Leviten eben noch dieses besondere Amt, dass sie so nah am Heiligtum sein durften. Die wollen sagen, okay, wir wollen alles gleichberechtigt gehandhabt haben. Wir wollen, dass alles allen offen steht. Und da sagt Gott, nee, so geht es nicht. Die Leitung meiner Gemeinde, das Heiligtum, die Versorgung des Heiligtums beziehungsweise auch die Ordnung des Heiligtums, die ist eben jemanden als Amt zugewiesen, der sich darum kümmert, die Verantwortung dafür trägt und die anderen haben andere Verantwortung. Gott teilt da selbst zu. Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte, morgen wird der Herr kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist und zu sich ihm nahen soll. Wen er wählt, der soll ihm nahen. Mose ist da wieder jemand, der sagt, okay, es hat sowieso keinen Sinn, dass ich jetzt mit euch diskutiere, denn ihr seid ja sowieso gegen mich, ihr rebelliert. Ihr rebelliert hier gegen eine Gottesordnung und ich bin nur der Mittler. Ihr rebelliert ja eigentlich gegen Gott und nicht gegen mich. Und dann sagt er, ich kann, selbst wenn ich jetzt in Diskussionen die besten theologischen Gründe vorbringen würde, ihr würdet nicht auf mich hören. Deswegen sagt er, okay, hier müssen wir Gott etwas tun lassen. Und dann zieht er, sagt, morgen kommt ihr, bringt eure Pfannen mit, tut Räucherwerk drauf vor dem Herrn. Wen dann der Herr erwählt, der ist heilig. Ihr geht zu weit, ihr Söhne Levi. Die Sache mit den Pfannen war, dass man im Heiligtum Kohle sich geholt hat und auf die Kohle dann Weihrauch gelegt hat. Eine gewisse Mischung aus Kräutern. Und die hat man vor den Herrn getragen und hat im Gottesdienst dann mit diesen Pfannen vor dem Herrn gebetet. Und das war eigentlich Aufgabe der Priester, das zu tun. Da war auch noch der goldene Räucheraltar, auf dem wurde das dann auch praktiziert, aber es gab auch die Sache mit den Pfannen. Und wir haben im Levitikus schon gehört, dass es zwei Priestersöhne waren, die mit diesen Pfannen ein fremdes Feuer vor den Herrn gebracht haben. Das heißt, sie haben nicht vom Altar das Feuer genommen, sondern haben irgendwoher Feuer genommen und Gott gesagt hat, Moment mal, bei mir, vor mir gibt es gewisse Ordnungen, die werden nicht überschritten und dann sind die beiden gestorben. Das waren die ältesten beiden von Aaron. Und hier kommen jetzt die 250 Männer, hauptsächlich von Korach, aber auch andere, die sagen, wir wollen das auch, was die Priester tun. Wir wollen denselben Stand haben, wir wollen dieselben Möglichkeiten haben, das Volk zu führen und dem Volk gegenüber zu stehen. Es soll gleich sein. Sie wollen mehr, als Gott ihnen zugeordnet hat. Wollen sich das auch selbst nehmen, greifen selbst danach. Ist es euch zu wenig, dass euch der Gott Israels ausgesondert hat, aus der Gemeinde Israel, um ihm zu nahen, damit ihr euer Amt ausübt in der Wohnung des Herrn und vor die Gemeinde tretet, um ihr zu dienen. Diese ganze Mannschaft kam dann, macht, und hier wird es dann auch gesagt, Vers 11, ein Aufruhr gegen den Herrn, diese Rebellion gegen den Herrn, wieder eine Rebellion. Und Mose schickte und ließ dann Datan und Abiram rufen, er will mit den Leuten noch reden, er will das noch Ganze setteln und sagt, es ist meine Verantwortung, hier noch Ordnung reinzubringen, versucht es noch, auch mit denen. Den Korachitern anscheinend, da hat er gesagt, da kann ich nicht viel tun, aber die anderen, die sind ja von den Söhnen Rubens, die müssen doch verstehen, dass es einen Unterschied gibt. Ja? Aber die wollen auch nicht kommen und sagte, hey, Mose, du hast es vergeigt, wir sitzen hier in der Wüste, du hast was vom gelobten Land gesprochen, jetzt sitzen wir in der Wüste, wir kommen nicht. Du bist für kein Führer mehr für uns, kein Leiter mehr für uns. Vers 15, da ergrimmte Mose sehr und sprach zu dem Herrn, wende dich nicht zu ihrem Opfer, ich habe nicht einen Esel von ihnen genommen und habe keinen von ihnen Leid getan. Auch Mose kommt langsam an seine Grenzen hier. Und dann heißt, sagt Mose, Leute, wenn ihr morgen kommt und vor dem Herrn steht und es passiert nicht was außergewöhnlich, wenn es euch geht wie jedem anderen, wenn ihr einfach nur tot umfällt oder wenn gar nichts passiert, dann habt ihr Recht. Dann habt ihr Recht. Und dann müssen wir uns was überlegen, wie wir mit diesem Volk umgehen, wie wir demnächst weitergehen wollen und dann machen wir eine Demokratie, in dem sich die Stärksten durchsetzen, die mit dem größten Mundwerk. Oder aber Gott macht was Besonderes, die Erde tut sich auf, ihr fallt rein und dann hat Gott aber ein Machtwort gesprochen. Was passiert ist, Gottes Herrlichkeit erscheint und Gott sagt, hey Mose, Aaron, schleicht euch, geht euch von dem Volk weg, ich werde das ganze Volk vernichten. Mose und Aaron treten wieder für das Volk ein und sagen, nein, Moment mal, nur weil einer Mist baut, wirst du doch wohl nicht das ganze Volk vernichten. Gott, das kannst du nicht tun. Und sagt Gott, okay, alle sollen sich von Korach fernhalten und das tun sie dann auch. Es gibt den Aufruf, haltet euch von Korach und Datan fern und dann halten sich auch eine ganze Menge von denen fern, aber die zu dem stehen, zu der Rebellion stehen, die stehen beieinander. Und dann tut der Herr die Erde auf und sie fahren in die Erde rein, lebendig ins Reich der Toten. Sie sind weg von dem Erdboden genommen, ohne zu sterben. Ein Gottesurteil, weggenommen von der Erde, ohne irgendetwas zu hinterlassen. Hinweggerissen, ohne eine Hinterlassenschaft. Damit auch ein Ende von dem, wofür sie stehen. Weggenommen, begraben, Erde drüber. Da kommt auch niemand mehr dran. Es gibt auch kein Grab für sie mehr, wo man sagen kann, der hat gelebt und dort ist er begraben. Weg. Ein Gottesurteil, wo Gott klar macht, hier seid ihr definitiv zu weit gegangen. Und es ist dieses außerordentliche Urteil, dass die Erde sich auftut. Das heißt, dass sie noch nicht mehr die Sicherheit haben, auf festem Boden zu stehen. Dass selbst das sich gegen sie stellt, was uns normalerweise die tiefste Sicherheit gibt hier in dieser Natur, dass zumindest der Boden fest ist. Selbst das verschwindet und sie haben keine Basis mehr, keine Hinterlassenschaft mehr und sind weg. Und das, was ein bisschen irritierend dran ist für uns, steht da, dass sie sich vor ihre Zelte stellten mit ihren Frauen und mit ihren kleinen Kindern. Das ist etwas, was für uns sehr irritierend ist und auch eine Warnung ist. Die Entscheidung der Eltern, darunter stehen die Kinder. Ich komme aus Deutschland und bin nach Österreich gezogen. Habe einen sehr, sehr guten Grund gehabt, hier nach Österreich zu ziehen. Meine Frau ist Österreicherin. Bin dann ins Schloss gekommen, wir sind nach Mulden gezogen. Und die Kinder mussten mit. Wir haben sie nicht gefragt, möchtest die Älteste, die ist in Deutschland geboren, möchtest du lieber in Deutschland bleiben? Zwischendurch war man ein Jahr in England, möchtest du lieber in England bleiben? So mit 2,5, die damals war, als wir von England zurück sind. Wir haben auch unseren Samuel nicht gefragt, möchtest du lieber in Altenfelden bleiben, wo wir vorher waren, in der Nähe von der Schwiegerfamilie, sondern wir haben sie mitgenommen. Und auch in diesen geistlichen Dingen, auch in dem, was hier getan wird, ist, dass die Familie einfach unter den Folgen der Entscheidung des Vorstehers der Familie drunter steht. Und das ist auch die Verantwortung, die Gott diesen Männern gibt. Das andere ist, dass es eben auch immer etwas ist, dass, wenn das so in der Familie schon kultiviert ist, dass auch die Saat in der nächsten Generation nicht aufgehen soll. Ja, wir haben das ja auch in den 10 guten Worten, ja, und auch immer wieder, dass eben diese Verfehlung bis ins dritte, vierte Glied, aber der Segen bis ins tausendste Glied kommen soll. Und dass da etwas unterbrochen werden soll. Wir haben hier diese Situation, dass das erste Mal eben diese geistlichen Leiter rebellieren und eben dann eben in dieser vollen Härte auch wieder Gott ein Exempel statuiert. Das heißt, wir sprechen hier nicht über eine Schuldzuweisung an die kleinen Kinder. Ne? Das nicht, aber die Folgen von denen, was die Eltern getan haben, was die Väter getan haben, die sie mittragen müssen. Was das für die Ewigkeit heißt, wird auch nichts drüber gesagt. Aber hier in dem Moment werden sie weggenommen. Gott lässt es nicht zu, dass diese Ordnung für sein Volk hintergangen wird. Gott lässt diese Rebellion nicht zu, weil er seine Herrlichkeit in dieser Welt nicht angetastet haben will. Und weil sie eigentlich so viel wussten von Gott, so nahe kommen durften, so in der Nähe Gottes waren, ist dann ihre Rebellion auch umso problematischer. Weil es dies eigentlich sind, die es besser wissen müssten. Und trotzdem tun sie es. Und das wird auch nochmal anders bewertet, wie jemand, der weniger weiß. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Elisa, der Sohn des Priesters Aaron, dass er die Pfannen aufhebe aus dem Brand und streue das Feuer weit hinweg. Das ist Kapitel 17. Denn die Pfannen dieser Sünder, die umgekommen sind, gehören dem Heiligtum. Man schlage sie zu breiten Blechen, dass man den Altar damit überziehe. Das ist der Brandopferaltar. Dort, wo eben für Sünde und Schuld geopfert wird. Das ist da, wo die Priester dann die Israeliten empfangen haben, die Beichte abgenommen haben, das Opfertier dann geopfert wurde. Und an diesem Altar sollte das geschlagen werden, dass jeder, der dorthin kommt, und gerade auch die, die im Heiligtum Dienst tun, das immer vor Augen haben, als ein Mahnzeichen, Gottes Herrlichkeit in dieser Welt nicht anzutasten, insbesondere wenn man darum in diesem besonderen Maß weiß und wenn man in ein Amt eingeführt wird, was diesem so nahe ist. Wir finden interessanterweise in dem Psalm immer wieder Psalme Korachs. Wir hören dann im 26. Kapitel, Vers 11, dass nicht alle Söhne Korachs umgekommen sind. Es waren ein paar dabei, die gesagt haben: Mein Vater, das kannst du nicht tun. Und die dann auch davon Abstand genommen haben. Es waren welche dabei, die gesagt haben: Diese Familie, der gehe ich jetzt nicht nach, die sind hier in der Rebellion Gott. Und wenn mein Vater gegen Gott rebelliert, wenn meine Familie gegen Gott rebelliert, aber ich mache da nicht mit, die sich dagegen gestellt haben. Und die dann auch ihre Geschichte ernst genommen haben. Im Psalm 84, 9, das ist nämlich einer dieser Psalme von den Korachitern, heißt es, Vers 11, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Türe hüten in meines Gotteshaus als wohnen in der gottlosen Hütten. Ja, sie kennen ihre Geschichte. Und das waren die, die sich damals dagegen entschieden haben und gesagt haben: Mose hatte gesagt, hey, ihr seid gottlos. Was ihr jetzt macht, ihr habt Gott abgeschworen, die Gottlosen. Das sind nicht die Heiden, sondern was Korach hier besingt, ist seine Geschichte und sagt, ich habe mich gegen meine Familie gestellt, weil ich erkannt habe, wie groß der Herr ist und dass es viel besser ist, beim Herrn zu sein, als in den besten Zelten überhaupt, wo es mir wohl geht, aber weit weg von Gott, in der Rebellion gegen Gott. Und das wird in diesem Psalm besungen. Dass auch Leute, die eigentlich mittendrin waren, dann auf einmal gemerkt haben, dass was hier läuft, das ist nicht richtig und ich trenne mich davon. Nur weil das mein Umfeld ist, meine Familie ist, ich habe keinen Anteil dran und die damit aufhören, weggehen und eben dann Gesegnete sind. Weiterhin Dienst haben dürfen, sogar nachher Liederschreiber sind, Lobpreis schreiben dürfen und weiter dort teilnehmen dürfen. Also kein Verhängnis, auch nicht durch das, was vielleicht durch den Vater kommt, was durch die Familie kommt. Wir können dem sagen, nein, das trifft nicht auf uns zu. Du bist dem nicht unterworfen.